Werbung.
So klingen Schüler heute. Was habt ihr heute in der Schule gemacht?
Keine Ahnung.
Und so klingt der Speedlearner. Was habt ihr heute in der Schule gemacht?
Heute haben wir sehr viel über Afrika gelernt. Soll ich bei den ägyptischen Pharaonen anfangen und bei den Zulu-Kriegen aufhören? Oder interessiert es dich in Wirklichkeit gar nicht?
Speed Learning für bessere Noten. Wie wir vom Hoffnungslerner zum Speedlearner werden. Jetzt überall im Buchhandel. Speed Learning.
Antenne Mainz, mein heutiger Gast ist männlich. Name?
Herbert Egner.
Alter?
71.
Geburtsort?
Darmstadt.
Beruf?
Vertriebsleiter.
Hobbys?
Der Wein und Sport.
Wein und Sport, okay. Andere Reihenfolge ist besser, ne?
Also ja,
Sport und Wein, ne?
Ja.
Hast du sowas wie ein Lebensmotto? Also muss kein Spruch sein, sondern ein Ding, wie du Sachen vielleicht anpackst, wie du dran gehst?
Also mein Lebensmotto ist Humor. Also mit Humor das Leben gehen macht vieles leichter und im Humor liegt auch immer eine Portion Optimismus.
Ich glaube, das ist eines der wichtigsten Zutaten, auch gerade in so Zeiten, in denen wir leben, wenn man morgens manchmal die Dinge eher mit Humor nimmt und vielleicht auch mal an manchen Stellen lachen,
ja,
wo andere vielleicht nicht lachen. Es macht es leichter.
Ja, und man darf auch gerne mal über sich selbst lachen.
Und sowieso.
Ja, man darf sich nicht zu ernst nehmen und nicht zu wichtig nehmen und dann ist man auch authentischer.
So, jetzt sind wir mittendrin schon in der letzten Frage von meinem kleinen Fragebogen. Die Menschen, die mit dir zu tun haben, was meinst du, sagen die über dich? Was macht dich aus? Woran erkenne ich dich? Also mir fällt natürlich etwas ein, weil dadurch, dass ich dich regelmäßig auch im Radio höre, ist es ja also, erstmal diese beruhigende Stimme.
Ja, viele sagen, ich hätte eine sehr schöne Radiostimme. Aber ich denke, die Leute schätzen meine Lebensfreude, die positive Einstellung zum Leben und dass ich gerne zuhöre. Also ich höre gerne anderen Menschen zu, lasse das auf mich wirken und wenn sie mich um Rat fragen, bin ich auch zur Stelle.
Das Zuhören ist uns tatsächlich, das merke ich ganz oft. Und man muss auch höllisch aufpassen, wenn man so im beruflichen Alltag drinsteckt, dass uns das nicht verloren geht, einfach aus Zeitgründen oder aus Hektik. Es ist so wichtig, dass wir uns zuhören, ja.
Ja, nur so kommt Verständnis und eine Empathie zustande. Und nur wenn ich mit Empathie zuhöre, kann ich jemanden auch begreifen.
So, jetzt habe ich einen echten Darmstädter vor mir.
Ja, ein Darmstädter Heuner.
Okay. Bist du groß geworden in Darmstadt?
Ja, ich bin in Darmstadt geboren, in Darmstadt-Ahalgen genau genommen. Und bin dort zur Schule gegangen, habe dort Abitur gemacht. Und dort steht auch noch mein Elternhaus. Und ich habe auch noch große Verbindungen zu meinen Jugendfreunden.
Okay, ich weiß nicht, wir hatten ja schon mal vor Jahren hier gesprochen an der Stelle.
Ja.
Ich hatte mal ein Büro in Darmstadt, in der Frankfurter Straße.
Ja, die führt auch durch Ahalgen.
Genau,
ja.
Das war auch eine gute Zeit, wobei ich verbinde mit Darmstadt immer diesen furchtbaren Verkehr. Nimmt's mit Mainz auf.
Ja, die Frankfurter Straße ist ja die B3 Nord-Süd-Achse und die führt auch nach Frankfurt hoch, wie der Name schon sagt. Und die ist stark befahren. Das ist vollkommen richtig. Und schon zu meiner Schulzeit war das Laub dort in Mitleidenschaft gezogen.
Naja, na, ich bin ja aus Mainz jeden Tag nach Darmstadt reingependelt und das ist echt ätzend, wenn du da reinfährst in die Stadt. Das ist, ich weiß gar nicht, ob es heute noch so ist, aber ich befürchte ja. Ich weiß nicht, glaube ich auch eine riesen Verkehrsdichte Darmstadt. Ich habe das irgendwann mal gehört. Ich glaube, das ist sogar eine der Städte mit der höchsten Verkehrsdichte, was Autos betrifft.
Es hat sich in Darmstadt, was den Verkehr angeht, ein bisschen was getan. Neue Verkehrsführungen, neue Verkehrsachsen, geringere Geschwindigkeit, sodass da auch die Lebensqualität etwas besser geworden ist.
Muss ja auch so sein. Das heißt Jugend, Schulzeit logischerweise alles in Darmstadt. Dann die Standardfrage noch, warst du ein guter Schüler?
Also
in deinem Alter ist es sowieso egal, das ist so weit weg.
Ja. Also in bestimmten Fächern und im Sport war ich sehr gut. Aber ansonsten war bei mir das Prinzip Min-Max. Minimaler Aufwand, maximaler Output.
Ich hätte das gerne auch so gemacht. Das ist irgendwie, war mir nicht gegönnt. Aber
wenn ich gelernt hatte, hatte ich in Mathe eine 1 oder 2. Und wenn ich mal das vergessen habe, und dann war es auch mal eine ganz schlechte Note.
Okay. Nach der Schule bist du raus aus Darmstadt? Also wir müssen
Bundeswehr. Ja.
Und wie bist du nach Mainz gekommen?
Ja, ich hatte fürs Studienfach hatte ich die Wahl zwischen Freiburg und Mainz, habe mich dann für Mainz entschieden und darüber bin ich auch sehr, sehr froh, weil das ist eine weinselige Stadt, eine liebenswerte Stadt und vor allem die Menschen sind sehr offenherzig und haben mich also mit weiten Armen aufgenommen hier in vielfacher Hinsicht, ja, also. Und da habe ich von meiner Studentenzeit in den Weinstuben in der Altstadt sehr, sehr schöne Erlebnisse mit der Freundlichkeit, mit der Ortsfremde oder Messfremde, wie man sagt, da wirklich integriert werden.
Obwohl du ja mit Freiburg und Mainz hast du ja eigentlich, ich glaube, es sind beides Volltreffer. Also für Studium, glaube ich, sind wirklich beide Städte Volltreffer, weil, ja. Weiß nicht, warst du schon mal in Freiburg?
Ist eine
wunderschöne Stadt und da ist halt so die Uni, ist halt alles verteilt über die Stadt, aber du merkst halt, dass es eine Universitätsstadt ist und viele junge Menschen. Ich glaube, da kann man sich auch wohlfühlen.
An Freiburg hat mich neben der Uni vor allem die Lage gereizt. Ja. Man hat nämlich dort kurze Wege zu den Skigebieten und ich war damals ein begeisterter Skifahrer und auch ein sehr guter Skifahrer und war auch mal kurze Zeit Skilehrer gewesen für Anfängerkurse und das war natürlich sehr reizvoll, neben dem Studium dann die Berge zu entdecken und die Skipisten, ja.
Du bist schnell in Frankreich, bist schnell, obwohl wir sind auch schnell in Frankreich.
Ja, also das Dreiländereck hat natürlich seinen Reiz, heute noch.
Unser Weinexperte Herbert Egner ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Er empfiehlt jede Woche hier einen Wein gemeinsam mit Heiko Gille. Herbert Egner ist mein Gast hier bei Antenne Mainz.
Das heißt, du bist auch nach dem Studium in Mainz hängen geblieben?
Ganz genau, ja. Ich habe hier meine spätere Ehefrau kennengelernt und die Mutter meiner Tochter. Und das war auch ein Volltreffer, wenn man so sagen darf. Und das ist sehr, sehr glücklich gewesen, ja.
Und das war aber im Wirtschaftsbereich, bist du aktiv geworden, ne?
Ich bin nach dem Studium in die IT-Industrie eingestiegen und war da im Vertrieb und im Marketing für amerikanische Firmen im Soft- und Hardware-Bereich tätig.
Okay.
Für 2 Jahrzehnte.
Okay, was hast du danach noch gemacht?
Also ich wurde irgendwann ausbezahlt und war dann selbstständig als Unternehmensberater unterwegs, als Consultant und vor allem im Personalwesen. Das heißt, ich war Headhunter, wie man in Neudeutsch sagt, also habe mich um neue Mitarbeiter gekümmert und um Mitarbeiter, die ein Unternehmen verlassen sollten, aber auf dem sanften Wege. Und da habe ich vor dem Ausscheiden einen neuen Job gesucht, sodass das ein fließender Übergang für die Person war. Das war dann eine sehr, sehr angenehme Tätigkeit. Auch da musste man sich auf die Menschen erstmal einstellen, einlassen. Wo sind die Talente, wo sind die Stärken und wo sind die Lebensziele, damit man dann auch das richtige Unternehmen und den richtigen Job für diese Person findet.
Wir schimpfen ja so oft auf Wirtschaft und auf Unternehmen, aber das ist tatsächlich so ein Bereich, wo du jetzt so die Tür öffnest und so einen Einblick. Das gibt es viel häufiger, als man denkt, dass sich Mitarbeiter, also gerade in mittelständischen Unternehmen hast du das oft, dass sich Firmen auch nach einer gemeinsamen Zeit um die Menschen kümmern. Also das gibt es so oft, ja. Und deswegen weiß ich gar nicht, warum manchmal so dieses Bild so negativ gezeichnet ist, weil ich kenne einige Beispiele und das ist ja ein tolles Zeichen, wenn ein Unternehmen sagt, ich kann dich vielleicht nicht mehr weiter beschäftigen, aber ich möchte es halt gut machen jetzt.
Ja, das zeigt soziale Verantwortung für die verdienten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Und man lässt sie nicht alleine mit der Kündigung im Regen stehen, sondern spricht diese erst gar nicht aus, sondern sagt, wir strukturieren um, dein Job wird frei, der wird nicht mehr neu besetzt und der Standort wird verlagert, die Verwaltung hat sich neu aufgestellt und jetzt müssen wir schauen, dass wir für dich einen Anschluss finden.
Und ist ja nicht uneigennützig, weil solche Menschen, die so wieder in ein sicheres Anstellungsverhältnis gebracht werden, werden über ihren alten Arbeitgeber nicht schlecht reden.
Ja, mit Sicherheit nicht. Ja. Also es ist eine Win-Win-Situation. Es ist vom Moralischen besser für die Firma. Es gibt auch den Mitarbeitern eine gewisse Sicherheit. Sie bekommen keine Existenzängste. Die Familienplanung kann weiterlaufen. Das Haus oder die Wohnung kann weiter abbezahlt werden, wenn eine angeschafft wurde. Kredite können bedient werden und man lässt sich für die Trennung Zeit. Und es wird auch keine Abfindung bezahlt, sondern das Geld geht dann in die Personalvermittlung und das ist eine wesentlich kleinere Summe als eine Abfindungssumme.
Und die ist ja auch nicht notwendig, die Abfindung, weil ich will ja niemanden.
Also so ist es, ja.
Wir arbeiten ja beide, quasi beide Parteien arbeiten gemeinsam an der Lösung.
Ja. Ja, genau. Es geht um Lösungsfindung, es geht um konstruktives Arbeiten, es geht auch um Motivation bis zum letzten Arbeitstag und es geht auch um die seelische und psychische Gesundheit der Mitarbeiter, die bisher für das Unternehmen alles gegeben haben.
Das Herkommen nach Mainz, war das dann für dich auch entscheidend, dass du so eine Leidenschaft für den Wein entwickelt hast?
Ja, ganz genau. Das stimmt, denn einen Teil meines Studiums habe ich schon damals mit Weinhandel und Weinimport finanziert und hatte da ein kleines Lädchen in der Augustinerstraße.
Okay, das warst du deiner Zeit ja weit voraus, ne?
Ja.
Also das würde ja heute auch schon wieder fast dann wahrscheinlich funktionieren, ne?
Ja, ich habe mir da als Autodidakt viel beigebracht, war in Oppenheim bei Weinsensorik-Schulungen und viel probiert, viel gekostet, viel geredet mit den Weingütern und habe da viel Wissen aufgenommen. Und als ich dann später im Beruf war und wir Arbeitsessen hatten, und dann musste ich immer den Wein vorkosten. Also nicht der Geschäftsführer, sondern das Probierglas ging zu mir. Und in der Tat war das auch gut, weil ich konnte einiges herausschmecken, was nicht in den Wein gehört.
Und das hast du ja zu einer Zeit gemacht, wo Rheinhessen noch nicht in einer so absehbaren Qualität. Und also heute ist es ja ein Weinwunderland, würde ich fast sagen, ne?
Ja, Rheinhessen ist jetzt das dynamischste Anbaugebiet Deutschlands. Eine sensationelle Qualitätsentwicklung, ganz steile Kurve nach oben. Das ist auch den jungen Wilden zu verdanken und auch deren guter Ausbildung als Winzer, aber auch in Geisenheim oder in Bingen, wenn sie den Weinbautechniker ablegen.
Ich bin immer stolz, weil mittlerweile ist es so, wenn du, egal wo du auf der Welt unterwegs bist und schaust auf die Weinkarte, die Wahrscheinlichkeit, dass du Rheinhessen irgendwo findest, wird immer höher. Das ist so faszinierend, ja?
Ja.
Weil wir natürlich hier auch ein bisschen über Politik reden und ich finde, das ist so ein Thema. Ja, wir sind Great Wine Capital, aber so richtig wuchern tun wir nicht damit, oder?
Das Great Wine Capital wird in Mainz und ganz Rheinhessen noch etwas stiefmütterlich behandelt. Das muss man ganz klar sehen. Es müsste in professionellere Hände gegeben werden, die das auch professionell vermarkten und zwar europaweit.
Weil wir sind Weltspitze.
So ist es. Ja. Und Rheinhessen ist das größte deutsche Anbaugebiet mit über 27.000 Hektar bestockte Rebfläche von insgesamt 100.000 Hektar, die wir nur in Deutschland haben. Und das zeigt schon die Dimension, die Rheinhessen hat und den Platz 1, den Mainz und Rheinhessen zusammen einnehmen.
Also ich habe das immer, wenn ich Gäste habe und die kommen dann zu uns und fahren dann halt einfach so ein bisschen, dauert einen kleinen Moment, bis man bei mir ist und dann muss man irgendwie durch eine Richtung, muss man durch viele Weinberge fahren meistens und die sind dann sehr erstaunt, weil viele wissen es tatsächlich nicht, was Rheinhessen ist und das finde ich schade. Wir müssten, glaube ich, viel mehr darüber reden und viel lauter sein.
Aus meiner Sicht ist Wein und Weinbau der wichtigste Wirtschaftsfaktor in Rheinhessen, unser renommiertes Kulturgut und Wirtschaftsgut. Und das nach vorne zu bringen, das wäre mal eine Ansage.
Und du hast dir jetzt noch einen schönen Job besorgt, ne? Das heißt, du kommst jede Woche mit einem Wein der Woche zu uns und ich glaube, es macht auch Freude, weil man immer wieder etwas entdeckt, ne?
Ja, und ich kann nur jedem empfehlen, mal zu den Weingütern zu fahren nach Rheinhessen und mit denen ins Gespräch zu kommen, weil man erfährt immer irgendeine Anekdote. Das ist ein wunderbarer Event-Einkauf, das ist unbezahlbar, das habe ich in keinem Supermarkt, wo die Kasse klingelt und alles relativ hektisch und laut ist. Und da hat man Ruhe, da hat man Muse, dann nimmt man sich Zeit für den Kunden. Und das ganz egal, ob man jetzt 3 Flaschen einkauft oder 30, das spielt erstmal keine Rolle. Der Mensch als Kunde steht da immer im Vordergrund.
Also ich nutze das nicht immer, aber es gibt auch immer toll diese Weinprobiertage, wo du wirklich sagst, ich gehe jetzt in dieses Weingut und teste einfach mal das ganze Sortiment an. Und es ist so unglaublich, was man will. Also wir haben über den Klostermühlenhof gesprochen im Vorfeld. Ja. Also wirklich eine Empfehlung, sich das einfach mal anzuschauen und solche Tage auch zu nutzen. Ja.
Also wir haben hier in Rheinhessen von Frühjahr bis zum Winter, bis Weihnachten ein wunderbares Angebot von Weinverkostungsmöglichkeiten, Adventsverkostung, Frühjahrsverkostung, Sommerfest.
Also du kannst eigentlich
ja, Jahr, genau. Hoffest, ja. Und das ist eine Sache, die auch Lebensfreude sprühen lässt. Ja.
Und Innovationen, also was weiß ich, da sehe ich so Events, dann machen sich manche Gedanken, Wein und Schokolade und Wein, also in allen Kombinationen. Und es macht halt auch wirklich Freude, ja, sich auf solche Sachen einzulassen.
Ja, Wein steht ja nicht nur für sich alleine da. Wein wird ja meistens mit einer Speise verkostet, sei es jetzt Spargelessen oder sei es Schokolade oder Käse. Und da schmeckt der Wein nochmal doppelt gut und das, was man dazu genießt, ebenfalls.
Du hast die Qual der Wahl jede Woche, ne?
Ja, also ich kann mir jedes Wochenende raussuchen, zu welchem Weingut ich jetzt fahren möchte, zu welchem Event. Jetzt ist bei Brauneveld Anfang Mai wieder eine wunderbare Weinverkostung, aber auch viele sogenannte Hidden Champions haben wir hier in Rheinhessen. Und da kann ich nur zu ermuntern, sich aufzumachen und die zu entdecken. Klein, aber fein ist da das Motto.
Ich glaube, man kann da eh keine Vollständigkeit liefern. Ich glaube, du kannst dich bemühen, wie du willst. Du wirst das kein vollständiges Bild zeichnen können, weil dafür ist es wirklich zu vielfältig. Aber es ist halt einfach immer wieder eine neue Anregung, eine neue Rebsorte und manchmal irgendwas, was man halt findet, ne?
Ja, genau. Jetzt kommen ja die Piwi-Rebsorten, also die pilzwiderstandsfähigen Rebsorten, die man nicht so viel spritzen muss, auf den Markt. Und die haben zwar im Moment noch eine relativ kleine Anbaufläche, aber die wächst. Und das braucht ja auch Zeit. Also so eine Rebe steht ja auch 30, 50 Jahre dann im Weinberg. Man muss da lange in die Zukunft planen. Und die Winzer sind immer herausgefordert, das Klima zu erahnen, was wir in 30 Jahren in Rheinhessen vorfinden.
Das ist ja schon ein Wahnsinn. Also jetzt, wenn wir gerade auf die letzten 3 Jahre, also ich bin durchaus ein Freund von schweren Rotweinen. Und was da in den letzten 3 Jahren hier so passiert ist, das ist schon Hammer. Also ich weiß gar nicht, ob man diesen Unterschied noch an der einen oder anderen Stelle wirklich schmecken kann.
Ja, also durch die Klimaerwärmung reifen ja jetzt auch südeuropäische Rebsorten, französische Rebsorten hier in Rheinhessen. Und das bereichert auch das Aromaspektrum. Und zu meiner Studentenzeit waren die Rotweine, Spätburgunder, Portugieser noch recht hell, fast Roséfarben.
Und dünn, ja, genau.
Ja, sie waren nicht ganz so aromahaltig wie heute. Und heute sind sie elegant und haben langen Nachklang, sind hochfarbiger, sind in der Menge reduziert, was man früher ja nie gemacht hat. Ja, das heißt also, die Trauben werden geteilt, nur die halbe Traube wird geerntet, manchmal nur ein Drittel. Und das bringt natürlich ganz, ganz andere Qualitäten, die von französischen und italienischen, spanischen Weinen kaum noch zu unterscheiden sind. Zumindest nicht in der Blindverkostung.
Und gleich geht es weiter im Gespräch mit Herbert Egner. Ich spreche mit Herbert Egner hier bei Antenne Mainz. Er möchte am 9.6. in den Stadtrat einziehen. Er tritt auf der Liste der FDP an. Viele kennen ihn als Weinexperten hier bei Antenne Mainz.
Das heißt, du triffst dich dann jede Woche mit Heiko im Studio und dann probiert ihr und dann sprecht ihr über den Wein der Woche.
Dann sprechen wir über den Wein und er ist schon immer ganz gespannt, was ich im Gepäck habe. Und wenn ich meinen Rucksack öffne, was dann da auf den Tisch gestellt wird.
Ja, sehr schön, dass du das hier bei uns bereicherst. Du bist, ich weiß gar nicht, seit wann bist du in der Kommunalpolitik aktiv?
Also ich bin jetzt genau 30 Jahre in der Mainzer Kommunalpolitik aktiv.
Okay, das heißt einiges gesehen, ne?
Ja, einiges gesehen, einiges erlebt, einige Wahlkämpfe bestritten, viele Fehler gemacht, auch viel daraus gelernt. Ich hoffe, ich habe keinen zweimal gemacht und weiß, dass man in einem Wahlkampf die Herzen der Menschen erreichen muss. Sonst hat man keine Chance, Gehör zu finden.
Das heißt, du bist jetzt auch wieder wählbar?
Ich bin wieder wählbar auf der Liste der FDP auf Platz 14. Freue mich dann natürlich über jedes Kreuzchen, was da gemacht wird. Und maximal kann man pro Person ja 3 Kreuzchen hinter den Namen setzen. Und von daher freue ich mich, wenn das möglichst viele Menschen machen und ich dann in der Liste etwas nach vorne rutsche.
Jetzt ist ja Kommunalpolitik, ich glaube, viele, die uns jetzt zuhören, befassen sich damit auch nur am Rande. Aber tatsächlich muss man ja mal so sagen, in der Kommunalpolitik wird Wesentliches im direkten Lebensumfeld entschieden.
Das ist völlig richtig und das ist nur wenigen bewusst. Und zu viele Wählerstimmen werden nach Berliner Einflüssen getätigt. Und das wird der Arbeit der vor Ort arbeitenden Kommunalpolitiker nicht gerecht. Die setzen sich hier für die Menschen ein. Ich kenne auch in anderen Parteien sehr, sehr viele, die sich sehr engagiert und auch ehrenamtlich für die Sorgen und Nöte der Mitbürger und Mitbürgerinnen einsetzen. Und jeder versucht das auf seine Weise, ich auch auf meine Weise bei der Ukraine-Hilfe oder für Obdachlose.
Jetzt sind wir ja in der besonderen Situation, das ist tatsächlich zeitintensiv, ne? Weil Kommunalpolitik ist ein Ehrenamt, wird auch so vergütet, also Aufwandsentschädigung kann man eigentlich dazu sagen, ne? um es ganz ehrlich zu sagen, weil es ist keine Vergütung, sondern es sind einfach auch Gelder, die man vielleicht braucht, um ein bisschen an Arbeit leisten zu können, weil es kostet ja auch alles Geld, aber im Prinzip ist der Aufwand gerade in kritischen Zeiten manchmal auch Vollzeit, ne?
Also die ehrenamtlichen Kommunalpolitiker müssen es manchmal auch mit der Verwaltung aufnehmen, die das Vollzeit machen und dafür bezahlt werden für ein normales Gehalt entsprechend der Tarifordnung. Aber wir sind nicht super schlau als Kommunalpolitiker, müssen uns aber schlau machen, sonst können wir da wenig bewegen. Und deswegen haben wir auch Fachleute wie Architekten, Ingenieure, Ärzte auf der Liste, die eben die Fachkompetenz für die ganze Gruppe, für die ganzen Kandidaten mit einbringen.
Das heißt, es gibt natürlich, jeder bringt eine berufliche Expertise mit, die ja, man natürlich genau. auch in verschiedenen Feldern immer wieder ja, gebrauchen kann, weil genau. wenn die Stadt Mainz baut, dann ist natürlich eine Stimme von einem Architekten ja. vielleicht hilfreich.
Ja, ganz genau. Ja. Und für diesen Know-how-Transfer braucht es viele Sitzungen, das braucht sehr viel Zeit, also das ganze Privatleben ist dann auf Kommunalpolitik auch ausgerichtet. Die Termine haben oft Priorität und es passiert sehr, sehr häufig, dass wir 4 Sitzungen pro Woche haben und das ist nicht so selten.
Diese ja. Zeit muss man mitbringen wollen. Also das
ja,
heißt,
die Zeit muss man mitbringen wollen und man darf nicht auf Aufwandsvergütungen reflektieren. Also ich sitze ja noch im Ortsbeirat Weisenau und da bekommen wir für eine Sitzung 10,50 Euro. Also nicht pro Stunde, sondern für die ganze Sitzung.
Also wenn sie 3 Stunden dauert, gibt es 10,50 Euro. Wenn sie 1,5 dauert, auch 10,50 Euro.
So ist es. Okay. So ist es. Und wir hatten eine Sitzung, die ging von 18.30 Uhr bis 23 Uhr.
Okay. Ja. Weit weg von Mindestlohn.
Ja, von Lohn ist da keine Rede. Ja. Also man muss wirklich Idealist sein. Der Stadtteil muss einem am Herzen liegen. Und man muss auch gerne mit den Kolleginnen und Kollegen vom Ortsbeirat zusammenarbeiten.
Ich finde es ein spannendes Feld und ich glaube, wir sollten alle auch dankbar sein, wenn man auch manchmal über Politik schimpft. Wir sollten alle dankbar sein, dass es auch noch genügend Menschen gibt, die bereit sind, sich aufstellen zu lassen und das auf sich zu nehmen, jetzt unabhängig von Partei, Organisation oder sowas. Also im Prinzip müssen wir eigentlich alle dankbar sein, ne?
Ja, weil im Ortsbeirat werden Dinge vom Stadtteil besprochen. Und das erfordert auch sehr, sehr viel Detailkenntnisse, sehr viele Ortskenntnisse, viele Bürgergespräche. Und ich kann nur jeden aufrufen, auch mal mit den Ortsbeiräten und Ortsbeirätinnen der eigenen Wahl ins Gespräch zu kommen und da die eigenen Anliegen direkt vorzutragen. Und jeder hat auch eine Telefonnummer. Also ich bin noch so ein bisschen old-fashioned. Ich telefoniere lieber, als dass ich WhatsApp-Nachrichten tippe, obwohl ich das natürlich auch mache. Das geht heute gar nicht mehr ohne. Aber dass man einfach intensiver miteinander redet. Und die Ortsbeiräte, die hören auch gerne zu, nicht nur ich.
Ich glaube, das Telefonat oder das persönliche Gespräch ist immer vorzuziehen. Moderne Kommunikationsmittel hin oder her, weil man merkt das oft im Alltag, im beruflichen Alltag, in einer E-Mail klingt etwas sehr schnell schroff, ist gar nicht so gemeint. Das passiert bei einem persönlichen Gespräch sehr selten.
Das ist auch meine Rede. Also das muss ich ganz dick unterstreichen, die Missverständnisse, die per Mail oder auch per WhatsApp-Nachrichten oder Telegram-Nachrichten entstehen, die wieder wegzuräumen, wenn die mal entstanden sind, ist sehr, sehr schwer. Es bleibt immer was zurück. Und beim Telefonat, da höre ich das Lachen. Ich höre auch, wenn jemand eine verschnupfte Nase hat. Ja, ich höre den Klang der Stimme und weiß, wie es gemeint ist. Und kann da viel empathischer drauf eingehen. Und das ist ganz, ganz entscheidend für das gegenseitige Verständnis.
Und das ist dieses Verrückte. Manchmal hört man halt auch das zwischen den Zeilen. Ne? Das heißt, dass
ja.
irgendetwas nicht stimmt oder sonst
ja.
was. Ja, spannend.
Gleich geht's weiter im Gespräch mit Herbert Egner. Er möchte am 9. Juni wieder in den Ortsbeirat Weisenau einziehen und natürlich in den Stadtrat. Herbert Egner ist mein Gesprächspartner hier bei Antenne Mainz.
Jetzt ist ja so, dass zum Beispiel, weil du das jetzt gesagt hast, der Ortsbeirat Weisenau, der ist ja ein Gremium, der letztendlich sehr stark von der Stadt abhängig ist. Ne? Das heißt, weil ihr könnt gar nicht so viele Entscheidungen treffen. Ne?
Also der Entscheidungsrahmen ist minimal bei allen Ortsbeiräten in Rheinland-Pfalz, denn das sieht die Gemeindeordnung so vor. Also ich wünschte mir die Gemeindeordnung von Hessen, dann hätten wir mehr zu sagen. Wir haben sogenannte Stadtteilmittel, das sind so über den Daumen im Jahr vielleicht 2000 Euro und die können wir an kulturelle Einrichtungen, gemeinnützige Einrichtungen, soziale Einrichtungen weitergeben.
Und was macht ihr die anderen 11 Monate?
Da beraten wir über überfüllte Mülleimer, über Verschmutzungen, über illegale Müllablagerungen, über Radwege, die wir dringend brauchen in Weisenau, ja, die auch gerade über den Tanzplatz verbessert werden müssen, über die Grundschule, die im Heiligkreuzviertel vergessen wurde einzuplanen. Und jetzt brauchen wir dringend eine, weil die Schillerschule und Martinusschule können die Kinder, die jetzt mit 6.000 neuen Einwohnern im Heiligkreuzviertel kommen, nicht auffangen, denn die 6.000 Menschen, also da sind auch Kinder dabei.
Ja. Oh, also, überraschend.
Ja, ne? Überraschend, ja, überraschend. Ja. Und wir haben gerade in der letzten Ortsbeiratssitzung gelernt, die ADD hat ja diese Grundschule verhindert. Die war beantragt von Seiten der Stadt Mainz. Also da muss ich die Stadt mal in Schutz nehmen. Und die ADD hat gesagt, ja, aber da wohnen die Menschen noch gar nicht. Erst wenn die da wohnen, können wir eine Grundschule besser beurteilen und prüfen. Aber dass man vorausschaut, dass man proaktiv handelt, ja, und nicht reaktiv reagiert, ja, deswegen die Vorsilbe RE sagt das ja. Das versteht dann der Bürger nicht, weil das hat nichts mit Logik zu tun, das hat nichts mit vernünftiger Politik zu tun und daran verzweifeln wir manchmal.
Das ist tatsächlich ein ich finde das ein ganz großes Problem, dass halt immer nach den Ist-Zahlen gearbeitet wird und natürlich weiß man, wenn man ein Neubaugebiet hat und es ziehen neue Menschen dazu oder es kommen Menschen aus der ganzen Welt zu uns, man weiß, es wird sich etwas verändern und das sehr schnell in 3 Jahren und man darf es in Planungen nicht mit einbeziehen. Es ist wirklich manchmal verzweifelter, auch wenn ich mir das angucke, ja.
Ja, und wir haben in Weißenau kaum freie Flächen. Wir hätten jetzt eine, der entwidmete alte Friedhof, aber vor ein paar Jahren wurde der unter Denkmalschutz gestellt und da darf man keinen Grashalm mehr verrücken und dadurch ist das jetzt zum Hundeklo verkommen und dieser Zustand wächst weiter in die falsche Richtung und wir brauchen in den nächsten 5 Jahren da eine Lösung, damit die Allgemeinheit diese Fläche wieder angemessen nutzen kann.
Ortsbeirat ist dann, sage ich mal so, auch die Aufgabe, also du hast die Kleinigkeiten, natürlich, wenn irgendein Problem vor Ort ist, das kann dann tatsächlich sehr schnell beseitigt werden, sowas geht ganz gut, aber es geht dann auch darum zu sagen, ein größeres Problem muss ich in den Stadtrat tragen.
Genau, also jedes mittlere und größere Problem muss im Stadtrat entschieden werden und das ist dann manchmal gar nicht so einfach und denn viele Themen werden vorher von der Verwaltung schon entschieden und kommen erst gar nicht in den Stadtrat, also kommen gar nicht in die politische Schiene, das heißt in die Ausschüsse rein und auch das müssen wir in den nächsten 5 Jahren ändern, dass unsere Anträge mehr in die Ausschüsse kommen. Und da beraten werden und wenn da zugestimmt wird, dass es dann in den Stadtrat kommt. Das wäre ein super Fortschritt.
Ich glaube, das ist eines der ganz, ganz großen Probleme, dass vieles geplant wird und lange im Verborgenen ist. Und dann kommt es oft raus an die Öffentlichkeit, wenn eigentlich schon das ganze Verfahren läuft. Ne? Und das ist manchmal halt schwierig und auch für Menschen schwer verständlich.
Ja, und gerade auch in der letzten Sitzung war es so, dass wir am Tag unserer Sitzung die Beschlussvorlage von der Stadtverwaltung bekommen haben für eine Anhörung. Also wir dürfen ja gar nicht wirklich beschließen, sondern unsere Meinung wird eingeholt. Die ist aber unmaßgeblich. Die ist für die, selbst wenn wir einstimmig dafür oder dagegen sind, ist dieses Anhörungsergebnis für die Verwaltung nicht bindend. Die Verwaltung kann trotzdem anders entscheiden, beziehungsweise der entsprechende Ausschuss und der Stadtrat. Und das führt auch zu großen Frustrationen natürlich, dass wir da nicht so entscheiden können und entscheidend mitwirken können, wie das die Wähler und Wählerinnen in den Stadtteilen sich von ihren Vertretern vor Ort wünschen.
Ja. Ein Problem, das wir nicht lösen werden. Ich glaube, das muss man halt Stück für Stück schauen, ob man das System vielleicht irgendwann noch anpassen
und verbessern kann. Das Problem ist, wir müssen Fristen einhalten, wenn wir Anfragen und Anträge für die nächste Sitzung einreichen an die Verwaltung. Die Verwaltung kann aber am Tag der Sitzung noch eine Vorlage machen und wir haben null Vorbereitung. Im Ehrenamt, null Vorbereitung. Ja? Und das ist unfair. Ich halte das auch für undemokratisch und das müssen wir ändern.
Das ist jetzt mal hier raus und vielleicht nimmt sich ja auch mal jemand dessen an, weil ich glaube, wir müssen mit den Menschen, die sich engagieren, sorgsam umgehen, weil irgendwann haben wir sonst keine mehr, weil das ist auch in Rheinland-Pfalz durchaus an der Tagesordnung, dass es mal Gemeinden gibt, wo niemand mehr einen Ortsbürgermeister machen möchte.
Ja? Haben wir jetzt schon. Alle Parteien, auch in Mainz, auch bei dieser Wahl, und ich nehme an, in 5 Jahren wird das noch stärker der Fall sein, hatten Probleme bei der Aufstellung der Listen, gerade bei den Ortsbeiräten, aber auch bei Stadtratslisten. Ja, also man kann ja bis zu 13 Kandidaten benennen für den Ortsbeirat. Und manche haben diese 13 Personen jetzt nicht finden können. Und von daher sind die Warnzeichen am Horizont schon zu erkennen. Man muss das Ehrenamt besser im Auge haben und die Ehrenamtlichen verdienen auch einen besseren Umgang.
Ja, also ich denke, wer seine Freizeit, ich meine, wir unterstellen jetzt jedem irgendwie, dass er gute Absichten hat und die Welt besser machen möchte.
Ja.
Und ich glaube, dann müssen wir auch die richtigen Mittel schaffen, dass das bestmöglich umgesetzt werden kann.
Ja.
Wie viele Oberbürgermeister hast du denn schon gesehen?
Also ich habe gesehen, jetzt muss ich überlegen, Beutel, Weil, Ebling, Hase.
Okay. Ist auch schon eine reichhaltige Auswahl.
Ja,
ne?
Ja, ganz
für
genau.
Alles unterschiedliche Typen. Ne?
Ja, ja. Jeder einzelne Oberbürgermeister hat einen anderen Stil, hat eine andere Handschrift, hat andere Prioritäten, hat auch eine andere Auffassung von seiner Aufgabenstellung. Und manche haben auch von der Bevölkerung also Beinamen bekommen.
Gleich geht's weiter im Gespräch mit Herbert Egner. Er ist schon viele Jahrzehnte kommunalpolitisch aktiv. Herbert Egner ist mein Gast hier bei Antenne Mainz.
Wie nimmst du jetzt unseren aktuellen Oberbürgermeister wahr? Das ist ja, sage ich mal, jetzt auch eine spezielle Situation. Normalerweise war es immer so, es gab dieses Ampelbündnis. Das heißt, ein SPD-Bürgermeister war immer getragen, dass er auch wusste, er hat eine Mehrheit im Stadtrat. Jetzt ist ja eine spezielle Situation. Jetzt muss ein Oberbürgermeister gegebenenfalls auch gucken, wie er es macht, ne?
Ja, er muss sich seine Mehrheiten einmal in der Verwaltung holen, also die Verwaltung muss ja mitspielen und das ist die eine Aufgabe und die andere auch im Stadtrat die Mehrheit holen für das, was er vorhat. Und manches wird ja schon im Stadtvorstand vorbesprochen, also mit den anderen Dezernenten gemeinsam. Auch da braucht er eine Mehrheit, damit verschiedene Projekte angeschoben werden. Und was ihn halt auszeichnet, ist, er ist ein sehr, sehr guter Moderator. Er hat ein sehr sympathisches Wesen. Er strahlt eine positive Aura aus. Und wir hatten ihn ja jetzt in der letzten Ortsparatssitzung auch nochmal hautnah erlebt. Und er ist der Erste in 30 Jahren, der in die Ortsbeiräte geht und sich da von den Ehrenamtlern vor Ort sich ein Meinungsbild verschaffen lässt.
Aber einen spannenden Einblick, den du uns da gerade gibst, weil wir gucken ja immer oft drauf, warum wird das nicht umgesetzt oder warum funktioniert das nicht?
Ja.
Aber natürlich, es ist ein System und du musst auch schauen, dass du den Rückhalt hast, weil du kannst natürlich ohne eine Verwaltung und ohne den Stadtrat, kannst du gar nichts machen.
So ist es. Ja. Ja, ja. Also dann kann man lächeln, ja. Gute Miene zu bösem Spiel, ja. Aber ich denke, sowohl Verwaltung haben sich jetzt mit dem Oberbürgermeister Hase arrangiert. Der Stadtrat hat auch gelernt.
Er ist gewählt, also jetzt muss man auch irgendwie damit
klarkommen. Ja, ne? Ganz genau. Ja, weil man kann zusammenarbeiten und man kann versuchen, seinen eigenen Stiefel zu machen. Ja, und das ist Gott sei Dank in der Stadtverwaltung Mainz nicht eingetreten. Also die Zusammenarbeit läuft gut, nach meinem Eindruck. Ich denke, Nino Hase wird das bestätigen. Und die Zusammenarbeit im Stadtrat läuft auch gut. In den Stadtvorstand kann ich selber nicht so reingucken. Aber zumindest sein Auftritt in der Öffentlichkeit, der ist prima. Ja, das hat er schon im Wahlkampf gezeigt. Das hat er auch bei anderen Aktivitäten vor seiner Wahl gezeigt. Und ich denke, das wird auch so bleiben. Und das ist ein Oberbürgermeister, der Mainz gut tun wird.
Also ich habe ja so 2-3 Veranstaltungen vor der Wahl auch moderiert, wo er teilgenommen hat als Kandidat und ich ihm viele Fragen stellen würde. Ich habe ihn als extremst gut vorbereitet erlebt. Also er wusste, über was er redet. Und er war sich aber damals auch, glaube ich, schon bewusst, dass das, was er jetzt hier macht, auch nicht so ganz einfach ist, weil er tatsächlich schauen muss, wie bekomme ich die Menschen hinter mich, damit ich auch irgendwelche Entscheidungen durchbekomme. Aber ich glaube, dieser Gedankengang, dass vielleicht auch wechselnde Mehrheiten notwendig sind und vielleicht mal, was machen uns ja die skandinavischen Länder zum Beispiel vor, dass mal deren Punkt macht und dann wieder der, ist vielleicht auch eine Denke, der wir uns vielleicht auch mal hingeben dürfen, ne?
Ja, das ist Demokratie pur. Wechselnde Mehrheiten, das ist Demokratie, wie sie leibt und lebt und wie sie viel zu selten auch praktiziert wird.
Auch mal dem anderen einen Punkt gönnen, vielleicht
ja.
Auch
und ja.
Zu sagen, okay,
jetzt also man muss auch in der Lage sein, mal einem Antrag der Oppositionspartei zuzustimmen. Ja, das darf nicht die Ausnahme sein, sondern wenn der Antrag gut ist, dann muss man da auch sich das genau angucken. Man kann vielleicht noch Ergänzungen, Änderungen einbringen, aber dann sollte das mit über die Bühne gehen. Es ist ja zum Wohle der Bürger, ja, bei aller Wichtigkeit einer Landeshauptstadt. Aber wir sind eine Stadt mit über 220.000 Einwohnern und das ist doch ein relativ begrenzter, überschaubarer Rahmen. Das macht ja auch Mainz so reizvoll, diese Dialektik zwischen Landeshauptstadt auf der einen Seite und dem Charme einer provinziellen, rheinhessischen Stadt.
Ich glaube, wir können da ehrlich sein. Ich glaube, Mainz ist Provinz pur, aber ist halt trotzdem Landeshauptstadt. Es ist halt einfach so. Und das ist doch der Reiz, dass du...
Das hat seinen Reiz. Jeder kennt jeden und über drei Ecken kennt wirklich sich ganz Mainz. Ja. Und das hat was Familiäres, das hat was Kuscheliges, ja. Das hat etwas Verbindendes auch. Ja,
ja. Und dann noch, ich meine, das darf man ja auch nicht unterschätzen, dann dicht an der Landespolitik einfach auch durch diese Verbindungen dran, was natürlich auch nicht immer nur negativ zu sehen ist, sondern manchmal auch Möglichkeiten macht.
Das ist einer der wichtigsten Vorteile, dass wir kurze Wege zur Landespolitik haben, zu den Fraktionen dort und auch zu den Ministerien. Und das macht vieles leichter. Ja, und diese kurzen Wege, die sollten auch noch viel, viel stärker gegangen werden.
Und gleich geht es weiter im Gespräch mit Herbert Egner. Herbert Egner ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Er möchte am 9. Juni in den Stadtrat einziehen und auch wieder in den Ortsbeirat Mainz-Weisenau.
Jetzt im Wahlkampf, also mit über 70?
Ja.
Kann man sich aber was Besseres vorstellen, oder?
Ja, was Besseres kann man sich immer vorstellen. Keine Frage. Ja, man kann sich mehr Urlaub, mehr Freizeit vorstellen. Also viele fahren in der Weltgeschichte rum und posten im WhatsApp-Status da das aktuelle Essensgericht und die Aussicht auf die Berge oder auf die Strandpromenade.
Social Media lügt.
Ja.
Es sieht immer schöner aus. Es sieht immer besser aus. Ich merke das bei jungen Menschen, dass die oft frustriert sind, wenn sie so Bilder sehen. Bitte, es ist inszeniert. Die meisten inszenieren nur und deswegen völlig das nicht zu überbewerten.
Ja, das ist vollkommen richtig. Also, was mich umtreibt, ich bin ein begeisterter Politiker sozusagen. Ich bin nicht unbedingt für die Politik geboren, aber in der Schulzeit hatten wir sehr, sehr gute Deutsch- und Gemeinschaftskundelehrer und die haben uns beigebracht, wie wichtig Demokratie ist, wie wichtig es ist, Demokratie zu erhalten, die Freiheitsrechte der Bürger und Bürgerinnen hochzuhalten und zu erhalten und wie schnell bei einer Wirtschaftskrise das ganze demokratische Gebäude kippen kann und wir zu autokratischen Strukturen kommen oder totalitären Strukturen, wie wir es ja in unserer Geschichte leider erleben mussten und wohin das dann führt. Und ich habe schon als Schüler damals gesagt, das kann sich, wenn ähnliche Rahmenbedingungen geschaffen sind, hohe Arbeitslosigkeit, Wirtschaftskrise, Inflation, hohe Inflation, wieder passieren. Und das hat mein damaliger Lehrer bestritten, sagte, nein, nein, das haben wir einmal erlebt, das wird in Deutschland nie wieder passieren. Und heute unterschreibt das kaum noch eine. Ja.
Wir haben ja einige der Zutaten, die du gerade gesagt hast, die da im Raum. Ne? Wir haben das Thema Inflation ist noch nicht weg. Es ist vielleicht etwas milder geworden, aber es ist da. Wir haben, glaube ich, viele Probleme. Deswegen ist es wichtig, dass, glaube ich, viele Dinge auch politisch angegangen und gelöst werden, weil wir sonst Unzufriedenheit haben und das führt selten zu guten Dingen.
Ja, und dann rennt man einfachen Antworten hinterher. Einfache Antworten für komplexe Fragen gibt es aber nicht. Komplexe Sachverhalte bedürfen komplexer Lösungen. Sonst kann man nicht ausreichend differenzieren und man kriegt das Problem nicht in den Griff. Und wer mit Parolen und Populismus daherkommt, das erinnert mich eher an die Geschichte vom Rattenfänger von Hameln.
Dein Ziel ist es, jetzt noch hier 5 Jahre weiterzumachen und wenn du sagst, was weiß ich, von Platz, also 14, man muss immer sagen, eine Liste wird halt gemacht, da sind mehrere Leute, die drauf sind, die wird dann gewählt. Das Wahlsystem bei uns ermöglicht, jedem von uns einen Einfluss auch zu nehmen. Das heißt, wir können Menschen mehr Stimmen geben, wir können auch über Listen wählen. Das heißt, wir müssen nicht einer Partei eine Stimme geben, sondern können uns die Kandidaten, die wir kennen, wählen. Ja. Wir können unseren Stadtteil könnten wir nach oben wählen, wenn wir das möchten. Also es gibt total viele Optionen und man kann immer nur werben, dieses Recht auch zu nutzen und wirklich mal durch die Liste vorher zu gehen und dann auch seine Kreuzchen zu machen. Aber dein Ziel wäre es dann halt auch schon, wenn du ein paar Punkte hoch bist, auch in den Stadtrat zu kommen.
Auf jeden Fall, weil richtig Spaß macht Kommunalpolitik nur, wenn man auch wirklich was entscheiden kann. Und wenn man Anträge im Stadtrat stellen kann, wenn man die begründen kann oder andere Anträge erwidern kann oder denen mit einer eigenen Begründung zustimmt. Und das macht natürlich viel, viel mehr Freude und da kann man seinen eigenen Beitrag zu mehr Demokratie leisten.
So, und das ist jetzt noch so richtiger Wahlkampf, wie ich mir das vorstelle. Das heißt, trifft man dich auch irgendwo auf der Straße?
Ja, an den Infoständen der FDP und bei den Veranstaltungen der FDP. Und ich werde in Weisenau auch noch eine Veranstaltung machen und ich werde für die Wählerinnen und Wähler auch noch eine Tour machen durch die Weinberge mit einer kleinen Weinverkostung, aber das ist noch geheim.
Jetzt nicht mehr ganz so, aber das wird bestimmt eine gute Tour, weil ich meine, du bist der Kenner, ne?
Ja.
Ja, das ist insofern danke ich für diesen Einblick. Was wirst du am Wahlsonntag machen?
Ja, ich werde am Wahlsonntag erstmal gut frühstücken, wählen gehen und nachmittags einen kleinen Spaziergang einlegen und dann zu unserer Wahlparty gehen. Wo die stattfindet, weiß ich noch gar nicht. Aber ich vermute mal im Stadthaus.
Okay, aber Kommunalwahl bedeutet immer, es wird eine lange Party, weil natürlich diese Ergebnisse brauchen, ne? Das heißt, es werden wirklich diese ganzen Einzelstimmen eingegeben.
Ja.
Ich weiß gar nicht, Mainz ist wahrscheinlich
also das,
Mitternacht vielleicht ein bisschen fertig.
Ja, also am Wahlabend braucht man auch wieder Geduld und Zeit und man sollte da auch Gelassenheit und Ruhe mitbringen und die einzelnen Ergebnisse aus den Stadtteilen auch abwarten und sich mit einem freuen, der weit nach vorne gekommen ist oder mit einer Kandidatin freuen, die weit nach vorne gekommen oder geblieben ist. Das ist dann auch ein schönes Gemeinschaftserlebnis.
Und Wahlkampf bedeutet auch, wir haben es ja heute so ein bisschen versucht auch zu sagen, was die Kommune macht, was im Stadtrat, was im Ortsbeirat passiert. Aber nichtsdestotrotz, du gehörst jetzt einer Partei an und die Partei arbeitet natürlich auch auf Landesebene und auf Bundesebene.
Ja.
Das heißt, bei öffentlichen Auftritten werdet ihr damit in Haftung genommen? Oder wie funktioniert das?
Also,
du musst das verteidigen, was du eigentlich gar nicht zu verantworten hast.
Ja, ich muss mich diesen Argumenten der Landes- und vor allem Bundespolitik natürlich stellen. Dafür bin ich Parteimitglied der Liberalen Partei. Aber wir haben ja eine Kommunalwahl und dann ist es schon meine Aufgabe, dann auch aufzuklären, dass das eine in Berlin entschieden wird und behandelt wird und das andere eben vor Ort hier im Stadtrat und im Ortsbeirat. Und da gilt es halt genau zu unterscheiden. Und man kann die Wähler und Wählerinnen nur bitten, da kommunal zu wählen und genau hinzuschauen, welche Person wähle ich und wie hat sich die Person rückblickend in den letzten Jahren und Jahrzehnten engagiert, wie sind noch andere Engagements der Personen, die zu wählen sind, da zu bewerten und es sind ja sehr, sehr viele, die sich in vielen gemeinnützigen Einrichtungen da noch betätigen. Und wenn man sich das vor Augen führt und dann sollte die Berliner Politik nicht mehr so die große Rolle spielen. Aber diese Arbeit machen sich nur wenige oder zumindest zu wenige Wähler und natürlich beeinflusst Gegenwind, politischer Gegenwind, auch eine Kommunalwahl.
Ich möchte mal darauf hinweisen, das finde ich jetzt so einfach, wenn du in einem Stadtteil wohnst, also ein Mittel kann ja sein, ich kann mir meine Kandidaten auch raussuchen, ja. Das heißt, dass ich sage, ich möchte auch meinen Stadtteil oder die Stimme meines Stadtteils in dem Gesamten stärken. Also das könnte ja auch zum Beispiel eine Art sein, wie ich an den Wahlzettel rangehe.
Das ist genau richtig, ja. Also manche stärken den Stadtteil, wählen querbeet über alle Parteien die Vertreter des eigenen Stadtteils, andere wählen bewusst Frauen. Also immer wieder werden Frauen nach vorne gewählt, auch über alle Parteien. Andere wählen junge Leute, manche wählen eher ältere Jahrgänge, je nachdem. Also manche wählen dann die Lebenserfahrung sozusagen. Und da muss ich auch sagen, aus allem Gesagten, die Mischung macht's.
Jetzt sind wir wieder beim Wein. Da kann mich ein ganz frischer Jahrgang überraschen, aber natürlich kann mich auch ein richtig alter Wein überraschen.
Ja, also die frischen Weine, das haben uns ja die Franzosen vorgemacht mit dem Beaujolais Nouveau, ja, und haben den super gut vermarktet für teuer Geld und dabei war die Qualität eher bescheiden. Aber es war super Marketing.
Ja, Marketing, ja.
Ja. Aber die jungen Weine, jetzt die 23er Weine von den rheinhessischen Winzern, die sind toll geworden, sind toll gereift. Es war ein sehr schweres Jahr. Es gab weniger Ernte bei verschiedenen Rebsorten in verschiedenen Lagen, aber dafür die Qualität war gut. Das muss man wirklich sagen, kann man wirklich unterstreichen. Und gereifte Weine, die sind erst in ein paar Jahren trinkbar, wenn sich bei den Roten die Tannine abgebaut haben oder bei den Rieslingen die Säure sich etwas gemäßigt hat. Und dann sind die insgesamt harmonischer und gleiten dann wie Öl über die Zunge.
Gleich geht's weiter im Gespräch mit Herbert Egner. Er präsentiert jede Woche einen Wein hier bei uns bei Antenne Mainz. Herbert Egner war heute mein Gesprächspartner.
So, jetzt nehmen wir mal an, du machst einen ganz großen Sprung in deiner Liste. Ja.
Ja.
Dann habe ich eine Bitte, wenn du im Stadtrat bist, setze dich für Great Wine Capital ein.
Das mache ich von Herzen gerne. Das mache ich von Herzen gerne. Ich weiß auch schon genau, was ich da zu tun habe. Ich habe da einen Plan und das wäre mir eine große Freude, diesen Plan umzusetzen. Davon würde Mainz und die Region von profitieren.
Ich muss das immer wieder unterstreichen, weil ich jedes Mal, wenn ich dann schaue, mit welchen Namen wir in einer Reihe genannt werden, dann sollte uns das alle in dieser Region sowas von stolz machen und wir sollten mit diesem Fund wuchern.
Absolut. Und von diesem Wuchern sind wir noch weit, weit entfernt. Ja, also wir brauchen da eine Weinwelt. Ja, und es gibt eine kleine Stadt am Bodensee, Meersburg. Die haben schon eine wunderbare Weinwelt in Kleinstformat. Ja, aber da ist alles drin. Also die Geschichte, die Sensorik, die man sich selbst als Besucher beibringen kann in einem Sensorikraum. Und das ist wunderbar ausgeleuchtet, sehr, sehr modern gestaltet. Und das könnten wir hier auch in Mainz implementieren. Dazu bedarf es keiner großen Mittel und es bedarf keiner großen Räumlichkeiten. Und ich hätte auch schon einen Wunschstandort, nämlich die alte Universität mitten in Mainz, gleich neben dem Staatstheater. In diesen alten historischen Gebäuden, wenn die frei wären, ja, oder frei geschaufelt werden könnten, dann wäre das ein super schöner touristischer Ort.
Ich bin gespannt. Ich danke dir für das Gespräch.
Ja, danke, dass ich kommen durfte, Volker.
Werbung.
So klingen Schüler heute. Was habt ihr heute in der Schule gemacht?
Keine Ahnung.
Und so klingt der Speedlearner. Was habt ihr heute in der Schule gemacht?
Heute haben wir sehr viel über Afrika gelernt. Soll ich bei den ägyptischen Pharaonen anfangen und bei den Zulu-Kriegen aufhören? Oder interessiert es dich in Wirklichkeit gar nicht?
Speedlearning. Für bessere Noten. Wie wir vom Hoffnungslerner zum Speedlearner werden. Jetzt überall im Buchhandel. Speedlearning.